Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es weht ein harter Wind in diesem Medium Twitter. Das ist keine neue Entwicklung, aber eine, die man in den letzten Tagen wieder mitvollziehen konnte, am Beispiel der schleswig-holsteinischen Bildungsministerin Karin Prien. Sie hat ihren Twitter-Account deaktiviert, nachdem ein Shitstorm wegen Äußerungen zur Corona-Pandemie und vorerkrankten Kindern über sie herabgeprasselt ist. Oder müsste man vielleicht ja korrekter sagen, den sie ausgelöst hat. Da fängt die Sache mit der präzisen Sprache ja schon an. Wie weit kann man sich als Politiker aus dem Fenster hängen in den sozialen Medien? Wie weit muss man das vielleicht auch tun? Eine Frage, die sich die Social Media Manager von Olaf Scholz jetzt wahrscheinlich auch schon gestellt haben. Der Bundeskanzler hat ja auch sein Stelldichein am Wochenende auf Twitter gegeben und darüber habe ich vor der Sendung mit der Publizistin und Influencerin Marina Weißband gesprochen. Hallo und guten Abend.
Hi, schönen guten Abend.
Wir bleiben zunächst mal bei Karin Prien. Was würden Sie sagen, wurde sie Opfer des Twitter-Mobs oder hat sie wirklich auch Fehler gemacht, die man kritisieren muss?
Sie hat ganz, ganz klar Fehler gemacht. Wenn ich mir diesen Tweet ansehe, sobald ich ihn gelesen habe, habe ich gedacht, hätte ich ein Kommunikationsseminar, dann würde ich den da als Beispiel bringen.
Wir nennen ihn gerade mal vielleicht, ne? Also der hieß, genau. Bitte differenzieren, Kinder sterben. Das ist extrem tragisch, aber sie sterben mit Covid-19 und nur extrem selten wegen Covid-19. Das war der Tweet.
Genau. Und als Anmerkung auch noch, das war ein Drüber-Kommentar zu einem Tweet einer betroffenen Mutter. Das heißt, das war direkte Kommunikation an eine Mutter, die sich Sorgen um ein vorerkranktes Kind macht. Und in dieser Hinsicht ist es schon bestenfalls taktlos zu nennen. Dann natürlich, sie hat auf der Sachebene mit Einschränkungen recht. Darüber hinaus hat so ein Tweet aber natürlich noch andere Ebenen. Ne? Der hat eine Appellebene, wo sie betroffenen Eltern sagt, bitte differenzieren Sie, woran Ihre Kinder sterben. Sie hat eine Selbstauskunftsebene, was natürlich als Ministerin, die verantwortlich ist, dafür Sicherheitsmaßnahmen an Schulen umzusetzen und das nicht in genügendem Maße tut, was ihr über die letzten Wochen vorgeworfen wurde. Und dieser Tweet hat natürlich auch die Funktion, sich sozusagen zu entschuldigen dafür, dass sie diese Maßnahmen nicht umsetzt, indem sie das Risiko kleinredet. Das heißt, dieser Tweet ist absolut zu kritisieren und muss auch kritisiert werden, wie jede öffentliche politische Aussage eines Machtträgers.
Mhm. Aber das ging ja dann noch weiter. Man hat ihr dann ja auch Eugenik und Holocaust-Verharmlosung vorgeworfen.
Ja, genau. Man hat einige Tweets gesehen, die tatsächlich einfach alle Grenzen überschritten. Einen habe ich gefunden, den ich als antisemitisch befunden habe. Einige haben einfach nur sehr unsinnige Vergleiche angestellt, gegen die ich auch tatsächlich widersprochen habe. Aber man muss sagen, der Großteil der Kritik, der ihr entgegenschlug, war absolut berechtigt.
Frau Weißband, was würden Sie denn sagen, was zeigt dieser Shitstorm, was in der Bekämpfung der Pandemie vielleicht auch falsch läuft oder in der Kommunikation?
In der Kommunikation läuft gerade alles schief und das ist genau, was dieser Tweet auch zeigt, denn so einen Sturm von Empörung gäbe es natürlich nicht, wenn es nicht vorher schon ein kommunikatives, komplettes Vakuum gegeben hätte, wo PolitikerInnen einfach das eine sagen, das andere tun, keine Strategie deutlich machen und sehr schweigend auf diesen Kurs der Aufgabe eigentlich eingelenkt sind. Wo sie gesagt haben, ja, wir infizieren uns jetzt eh alle und man kann es nicht mehr verhindern. Darüber gab es nie einen Diskurs. Und das heißt, die Leute sind ja alleingelassen, die sind ja objektiv alleingelassen. Und dass sie dann auf Twitter wütend werden zu dem Thema des Lebens ihrer eigenen Kinder, damit hätte die Ministerin auch wirklich rechnen können. Es ist natürlich auch das Medium Twitter, auf dem der Ton so ist, wie er ist. Ich finde es ja gut, dass PolitikerInnen auf Twitter kommunizieren. Ich finde es auch gut, dass sie das ohne Stäbe von Beratern tun. Und spontaner. Ich glaube, gerade die Ehrlichkeit war ja Teil dessen, was die Leute hier auch so wütend gemacht hat. Mhm. Aber es ist eine Übergangsphase da, bevor wir lernen, miteinander umzugehen, bevor wir lernen, dass PolitikerInnen auch die Worte lesen, die wir ihnen dann empört entgegenschmeißen, weil das sind wir ja gar nicht gewöhnt als Bevölkerung.
Aber in dieser Übergangsphase merken wir ja auch, dass Twitter eigentlich immer emotionaler wird, auch die Kommentare, die Tweets enthemmter werden. Oder nehmen Sie das anders wahr?
Ich nehme das anders wahr. Ich nehme wahr, dass die Kommunikation insgesamt emotionaler wird in den letzten 2 Jahren Pandemie. Die Leute sind grundgereizter. Das sind sie auf der Straße, das sind sie im Museum und das sind sie natürlich auch auf Twitter. Aber wir sind einfach in Zeiten, wo Leute sowieso gereizt sind, wo Leute am Existenzminimum kratzen, wo Menschen sich nicht gesehen fühlen. Natürlich, es ist eine Pandemie, es ist eine schwere Situation für alle. Ich glaube, gerade dem müssen wir Rechnung tragen. Und je mächtiger jemand ist, und da schließe ich mich mit einem großen Account mit ein, desto vorsichtiger muss man kommunizieren, desto öfter muss man zwischendurch durchatmen, desto mehr muss man einordnen und ein bisschen daran denken, wie bestimmte Nachrichten bei Leuten ankommen, die einfach aktiv leiden. Und zwar nicht auf Twitter leiden, sondern im echten Leben.
Aber viele von uns Medienmenschen zum Beispiel nehmen nicht wahr, dass vorsichtig auf Twitter agiert wird. Also im Gegenteil, dass das Medium vielleicht auch davon lebt, dass man nicht besonders vorsichtig ist.
Das würde ich so nicht sagen. Man kann seinen eigenen Twitter-Account und auch die Reaktionen, die man darauf bekommt, kultivieren. Das ist etwas, das ich sehr stark mache. Ich berichte zum Beispiel über die Ukraine und ich muss massenweise Leute blocken. Ich muss. Weil sonst treibt mich das auf die Palme. Es macht Twitter für mich unbenutzbar. Da sind lauter Russentrolle, sind lauter Leute, die einfach in bad faith, also die wollen gar nicht diskutieren. Die wollen nicht eingehen. Die wollen mich stumm machen. Weil ich eine Frau bin oder weil ich für die Ukraine bin oder weil ich Jüdin bin oder weil ich politisch links bin. Das zu erkennen und entsprechend zu blocken und zu gucken, mit wem gehe ich in eine Diskussion, mit wem nicht, das ist Medienkompetenz. Mhm. Und ich brauchte Jahre, um dahin zu kommen, das unterscheiden zu können und mit diesem Medium sinnvoll zu agieren. Aber meine FollowerInnen sind größtenteils tatsächlich bedachte, warme Menschen. Und den anderen Teil schalte ich ab.
Ja, da darf man dann gespannt sein, was jetzt von Olaf Scholz kommen wird, der ja als Politiker im realen Leben eher so als spröder Typ daherkommt und wo man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann, dass da mal eine emotionalisierte Sprache von ihm zu erwarten ist, oder?
Nee, ich rechne mit einem Account voller Politikersprech.
Also uninteressant.
Ich werde ihm folgen, aber ob da jetzt so eine direkte Kommunikation möglich ist, mag ich bezweifeln. Twitter ist ja keine Plattform für Pressemitteilungen. Und ich glaube, viele benutzen das so. Und das ist nicht förderlich. Ich glaube, Twitter kann potenziell eine Plattform sein, auf der wir einfach noch mal enger ins Gespräch kommen zwischen JournalistInnen, PolitikerInnen, AktivistInnen und einfach VerbraucherInnen. Und das kann etwas sehr Schönes werden. Aber wie alles an der Demokratie funktioniert es nur, wenn wir alle daran mitarbeiten.
Marina Weißband über Langeweile, Fahrlässigkeit und Fallstricke im Umgang mit Twitter und den Rückzug der Bildungsministerin Karin Prien aus dem sozialen Medium.